Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Alten Testament nehmen zu unserem Thema und schlagen Nehemia auf. Nehemia Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geschem, der Araber, und unsere übrigen Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hätte und dass kein Riss mehr darin wäre. Doch hatte ich bis zu jener Zeit die Flügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in einem der Dörfer im Tale von Ono miteinander zusammentreffen. Sie gedachten aber, mir Böses zu tun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es ließe und zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir. Und ich erwiderte ihnen auf dieselbe Weise. Da sandte Sanballat auf diese Weise zum fünften Male seinen Diener zu mir mit einem offenen Briefe in seiner Hand. Darin stand geschrieben, unter den Nationen verlautet. Und Gashu, das heißt Geschem, sagt es, dass ihr, du und die Juden, euch zu empören gedenket. Darum baust du die Mauer. Und du wolltest, dass nach diesem Gerücht ihr König werden. Auch habest du Propheten bestellt, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen und sagen, es ist ein König in Juda. Und nun wird der König diese Gerüchte vernehmen. So komm nun, dass wir uns zusammen beraten. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nicht geschehen nach diesen Worten, die du sprichst, sondern aus deinem eigenen Herzen erdichtest du sie. Denn sie alle wollten uns in Furcht setzen, indem sie sprachen, ihre Hände werden von dem Werke ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun stärke meine Hände. Soweit das Wort. Eine Frage an uns, kennen wir dieses Tal? Das Tal Ono. Haben wir persönlich mit diesem Tale Bekanntschaft gemacht? Ich fürchte. Was sollte eigentlich in diesem Tale von Ono geschehen? Eine Zusammenkunft der Feinde des Volkes Gottes. Und wer der Feind derer ist, die dem Herrn anhängen, ist gleichzeitig ein Feind Gottes. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 4. Da heißt es, und auf die Erde fallend, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dieser Saul hat nicht Gott verfolgt, sondern die Gläubigen. Und wer die Gläubigen verfolgt, verfolgt den Herrn. Das wollen wir hier lernen. Dass wir die Situation klar kennen. Und zwar total klar. Sanballat und Geschem. Auf der einen Seite mit dem Knechte Gottes Nehemia, der den Bau der Mauer Jerusalems leitete. Die Feinde Gottes beabsichtigten in absolut listiger Art, aber auch ganz praktisch gedacht, man solle sich in einem Tale treffen, Vers 6 bis 8. Dabei aber von diesem Sanballat schlau vorbereitet, eine Zusammenkunft, welches das Werk Gottes zerstören soll. Durch den Ungehorsam Israels war Jerusalem eingeäschert worden, die Mauern niedergerissen, der Tempel zerstört. Nehemia kam durch Führungen Gottes aus der Gefangenschaft zurück mit einem Vollmachtsschreiben des Königs zu Babel, dass er erneut berechtigt sei, die Mauern Jerusalems aufzubauen. Dem Nehemia, als man sah, dass die Mauern wuchsen, wollte man dem Führer, dem Nehemia, den Garaus machen. Und wir fragen, wie listig ist nur der Feind Gottes, wenn er die Sache des Herrn zerstören geht. Mit aller Bedachtheit und Vorsicht sich die Menschen auswählend, die er braucht, um das Werk Gottes zu vernichten. Und wie hat der Satan seine Knechte, die seinen Willen ausrichtet, genau instruiert, bis aufs Letzte, damit der Plan nicht fehlschlägt, bis ins Letzte durchdacht. Aber dieser teuflische Plan scheiterte. Und wir fragen, warum? Woran? Nun, an Nehemias Eifer für den Herrn und seiner Sache, die er tat, zu der er sich auch ganz hingab. Aber auch an der Wachsamkeit über sich und gegenüber seiner Feinde. Dieser Nehemia bestätigt Gottes Wort, hatte ein ungeteiltes Herz für den Herrn. 2. Chroniker 16, Vers 9. Gottes Wort bestätigt, dass der Nehemia ein ungeteiltes Herz für den Herrn hatte. Deshalb war dieser Nehemia von Gott her bestimmt, sein Werk zu tun und vorzustehen all den übrigen Israeliten, Jerusalem wieder aufzubauen. Das war ein gewaltiges Vorrecht. Dieser Nehemia machte sich nichts aus menschlicher Ehre. Und genau das zeichnet sein ungeteiltes Herz mit dem Herrn aus. Dass er dieses in diesem seinem Herzen nur die Ehre des Herrn suchte und nicht seine eigene, also ungeteilt. Hätte er seine eigene Ehre mit dem Aufbau Jerusalems verbunden, hätte Gott ihn nicht nehmen können für dieses wunderbare Vorstehen vor all den anderen Israeliten. Aber er hatte ein ungeteiltes Herz. Wir wollen ruhig fragen, wie mag der Herr uns sehen, wenn er in unsere Herzen hineinschaut. Was mag da alles noch neben Christus geduldet sein? Und weil er ein ungeteiltes Herz für den Herrn hatte, darum, jawohl, darum erwies sich der Herr mächtig an ihm und leitete und bewahrte ihn gegen seine Feinde. Wir sehen einfach, wer ungeteilten Herzens mit dem Herrn geht, auf werden von Gott her bewahren. Führung, ein rechtes Geleitetsein. Ihn, der sich selbst gegen sie, gegen seine Feinde bewahrte. Vers 3, Vers 8 und 9. Welch ein Vorbild ist uns dieser teure Knecht Gottes, der Nehemia, auf seinem Lebensweg als Schattenbild auf unseren Herrn Jesus. Es wird so bleiben, wo Entschiedenheit für den Herrn aus Liebe zu ihm da ist, da wird auch Entschiedenheit gegen seine Feinde und ihre Absichten sein. Beides gehört zusammen. Und wenn eins nicht da ist, fehlt beides. Da werden die Absichten des Feindes erkannt, weil sie ungeteilten Herzens sind. Da stärkt Gott selbst die Herzen und Hände der Seinen, wie wir das in Vers 9, Kapitel 6, Vers 9 haben, am Ende. Und nun stärke mein Hände. Da schärft Gott den Verstand der Menschen, um die Pläne der Feinde zu durchschauen. Nicht unsere Weisheit reicht aus, sondern Gott leitet dann unsere Gedanken, damit die Pläne des Feindes zunichte werden. Und vor dem Verderber, um vor dem Verderber geschützt zu sein, gibt er uns die rechten Gedankengänge. Und wenn Gott selbst es zulässt, auch das gibt es in der Geschichte der Gemeinde Jesu, dass der Feind die Seinen antasten darf, so sind wir darin mehr als Überwinder. Wenn unsere Herzen ungeteilt auf seiner Seite sind, aber nur keine Zusammenkunft mit den Feinden und mit seinen Knechten im Tale Ono. Dort, wo etwas ausgesonnen worden ist zum Verderben des Werkes Gottes. Keine Kooperation mit den Feinden, um etwa günstigere Lebensbedingungen von ihnen zu erwarten. Auch wir sind, wie einstmals Nehemia, von Feinden umlagert. Aber in unsere Reihen hinein gehören sie nicht. Sie haben kein Teil am Bau der Mauer, wie wir das in Apostelgeschichte 8, Vers 21 lesen, von diesem Simon. Da sagt der Petrus zu ihm, Apostelgeschichte 8, Vers 21, du hast weder Teil noch Los an dieser Sache. Warum? Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Ein ungeteiltes Herz hat auch Teil am Bau Jerusalems. Damals das Materielle und heute das Geistliche. Und Gott will, dass die, die ihm gehören, Bauende sind, damit sie teilhaben an den Segnungen der Friedensstadt Jerusalems. Sie würden doch nur den Gedanken des Niederreißens in ihrem Herzen haben und nicht den Aufbau. Also kein Teil am Werke der Feinde oder der Feinde am Werke des Herrn. Und doch, wie viel Reichsgottesarbeit wird heute in Verbindung, ja sogar in der Abhängigkeit von der Welt, der religiösen Welt, dieser erbittertsten Feindin des Volkes Gottes getan. Hüten wir uns davor, wenn wir auf der Seite des Herrn stehen. Hüten wir uns vor einem vertraulichen und neutralen Zusammentreffen. Gewissermaßen außerhalb der Mauer. Denn dort ist der Feind. Mit diesen Feinden der Sache Gottes einerseits und jenen, die das Werk Gottes, der Gemeinde des Herrn andererseits bauen. Eine Sache, die Gott nicht dulden wird. Tun wir es dennoch, dann sind wir die, die den Schaden haben. Der Feind nimmt keinen Schaden, aber wir. Nicht sie, sondern die Gläubigen, die das Werk Gottes aufbauen, sind die Geschädigten und damit der Herr. Was verfolgst du? Mich. Er sagt nicht, was verfolgst du die Meinen? Wer also die Seinen schädigt, schädigt Jesus. Und sie haben es auch mit dem Herrn zu tun. Nicht sie, sondern wir leiden Schaden, wenn wir auf den Rat der Christen dieser Welt hören. Weltchristen. Beachten wir das. Eine ganz neue Sekte ist im Starkwerden Weltchristen. Die haben auch gleich einen Bund. Wahrscheinlich der neue Bund. Weltchristenbund nennt sich das. Sind nicht Errettete. Aber es sind wieder eine Organisation der religiösen verlorenen mehr. Aber jeder, der nicht wiedergeboren ist und sich zum christlichen Glauben bekennt, ist ein Weltchrist. Ein Christ nach dem Namen, aber für die Welt bestimmt und den Weg dieser Welt gehend, außerhalb der Mauer Jerusalems. Nun, dieses Tal Onu ist leicht zu betreten. An diesem Eingang zum Tal Onu steht ein Schild. Und zwar steht auf dem Schild ein Bibelwort. Die Liebe glaubt alles. Steht da. Eingang zum Tal Onu. Interessant. Dieses Wort wird so ausgelegt, dass man sagt, das darf man nicht so, man darf die Bibel nicht so wörtlich nehmen, wie ihr das macht. So wird die gar nicht, so wird das gar nicht verstanden. Der Geist, der uns letztlich alle verbindet, müsse mehr Toleranz zeigen. Der müsse mehr im Vordergrund stehen. Du darfst dich nicht zu sehr von idisch-sozialen, religiösen und kirchlichen Bestrebungen deiner Umgebung emanzipieren. So redet man heute. Eingang zum Tal ohne. Nicht eine Organisation der Kirche, Freikirche, Gemeinschaft, wie sie auch heißen mag, rettet uns, sondern Jesus. Und dort, wo der Herr ist, dort ist Gemeinschaft mit Gott. Beachten wir, dass die religiöse Welt vor 2000 Jahren Jesus ans Kreuz genagelt hat. Man sagt, manche hochgebildete Männer und Frauen unserer Zeit haben sehr gute Gedanken. Tja, mit solchen Zeugs kommt man heute. Das sind Leute, die Jesus nie im Herzen haben. Laden uns aber ein, zum Tal Ono zu kommen. Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen. Das ist doch eine gute Sache, wenn wir Evangelischen mit den Katholiken zusammengehen. Da muss doch Gott, der muss doch hingerissen sein vor freudigem Beben. Darin meint man jenes Ono-Gespräch im Tale führen zu können. Das Wort Wiedergeburt, das ihr immer braucht, das verstehen diese nur etwas anders als wir, aber die meinen letztlich dasselbe. Die haben nur eben andere Worte. Aber die Liebe Gottes ist doch viel, viel größer als unsere Gedanken. Und was wollt ihr euch berechtigen, über andere Menschen zu ergehen? Kommt ins Tal Ono. Dort werden wir plaudern. Dann kommt man mit Gottes Wort, wie es der Teufel auch macht, als er Jesus versuchte in der Wüste. Es steht doch geschrieben, dass der Paulus allen alles wurde. So steht es geschrieben, das stimmt. Aber einen Paulus hat man nie im Tal Ono gefunden. Oder man sagt, es steht doch geschrieben im Neuen Testament, alles ist euer, also auch Ono. Aber es ist gut, wenn man Gottes Wort kennt. Es ist richtig, die Bibel Gottes Wort sagt, alles ist euer. Aber damit ist der Satz noch nicht beendet. Der geht weiter. Ihr aber gehört nicht ins Tal Ono, sondern seid Christen. Ihr aber, jawohl, alles ist euer. Das ist die menschliche Seite. Ihr aber seid Christus. Nicht zum Tal Ono, der Einladung der Feinde, solcher, die nicht wiedergeboren sind, die Jesus nicht im Herzen haben. Nein, keine Gemeinschaft. Die Jesus nicht im Herzen haben, haben Jesus gekreuzigt. Und das sind die Feinde, die ihn auch heute noch kreuzigen möchten, die mehr auf die guten Gedanken der Menschen Acht haben, hinter denen der Teufel hockt. Alles ist euer, also mehr biblische Toleranz. Das ist Freiheit, die wir genießen müssen, sagen sie. Was habt ihr nur für einen kleinen Gott, der euch diese Freiheit nicht einräumt? Freiheit zum Tale Uno. Das sind Eingangsgespräche zum Tal Uno mit den Feinden Gottes. In dieser Weise verlaufen sie. Vielleicht haben wir solche Gespräche schon gehört. Feinde Gottes. Paulus sagt, und nunmehr muss ich es mit Schmerzen sagen, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Lass dich warnen vor der Niederung des Tales Uno. Niederung, das sagt schon der Name, das liegt unten. Das Tal ist nicht oben, sondern immer unten. Wenn man von Jerusalem nach Jericho gehen will, um in die Talniederung des Jordan zu kommen, nämlich dort ist Jericho, die Festung des Unglaubens, als das Gegenstück zu Jerusalem durch den Feind Gottes aufgebaut worden, da musste man hinabgehen. Und einmal ging einer hinab von Jerusalem, und dann schon lesen wir, und er fiel unter die Räuber. Allerdings haben diese Feinde Gottes, die Räuber, keine großen Eingangsgespräche mehr geführt. Die haben gleich zugeschlagen. Das ist die Art des Teufels. Einmal kommt er als ein Löwe, der schlägt gleich zu. Die Bibel sagt, als ein brüllender Löwe. Der kann auch brüllen, der Teufel. Und einmal kommt er als Engel des Lichts. Da kommt er mit dem Wort Gottes. Aber der Teufel ist immer dasselbe. Ob er wie ein Untier schreit oder ob er lächelnd mit Bibelsprüchen kommt. Aus dem Teufel wird kein frommer Mann, wenn er das Wort Gottes gebraucht. Wo vertrauen wir ihm nicht, folgen wir ihm nicht? Er hockt gewiss im Tal Uno. Dort sind die Seinen, seine Knechte. Und wenn der Teufel um unser Wohl schon geschäftig ist, wenn der Teufel schon um unser Wohl besorgt ist, dann kommt er bestimmt als ein Engel des Lichts. 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15. Dort werden die Dinge behandelt. Genau wie damals den Nehemia, von ihm lesen wir, dass die Feinde ihm den Chaos machen wollten. Genauso will der Feind uns geistlich den Chaos machen und das kostbare Werk Gottes, das wir tun dürfen, zerstören. Das, was durch Jesum in dieser Welt geschieht, ist wenig. Ich sage das ganz offen. Einfach, weil keine große Machtkonzentration der Menschen das Werk des Evangeliums bringt. So sagt auch die Bibel Gottes Wort. Meine Kraft, die wird hier auf dieser Erde in Schwachheit verbracht. In großer Schwachheit steht die Gemeinde Jesu inmitten eines umgebenen Heerlagers der Feinde. Jerusalem, die Mauern niedergerissen, trostloser Zustand, der Tempel platt, die Häuser verbrannt. Wir kennen solche Bilder nach dem Krieg, die wir nicht mehr ganz jung sind. Wie es aussah nach dem Krieg in so manchem Ort.
So sah es in Jerusalem aus.
Keine Hoffnung.
Aber Nehemia stärkte sich in seinem Gott. Und nun kamen die Feinde. Angesichts der Feinde bereitete er nun den Aufbau der Stadtmauer zu. So ist es auch bei uns. Die Gemeinde Jesu schwach. Wie einstmals Nehemia. Aber Nehemia wurde nicht überwältigt, weil er ein ungeteiltes Herz zu seinem Gott hatte. Er rechnete mit Gott und überließ auch alles Gott, auch seine Entscheidungen. Die Entscheidungen Nehemias waren die Entscheidungen Gottes. Leben haben, dann musst du so leben und entscheiden, wie Jesus in seinem Wort es hinterlassen hat. Das ist eigentlich das ganze Kunststück eines siegreichen Lebens, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind. Nämlich, dass wir die Bibel so genau kennen, je genauer wir sie kennen, umso klarer werden wir sie befolgen können. Wenn ich die Bibel natürlich nur von außen, vom äußeren Ansehen kenne, dann weiß ich nicht, was darin steht. Dann werde ich auch nicht die Absicht Gottes erkennen. Ich muss also hineinschauen. So ist es auch mit Gott. Es genügt nicht, dass wir wissen, dass Jesus, der Christus, einstmals am Kreuz gehangen hat. Sondern der Herr will, dass wir hineinschauen in das Herz unseres Herrn, um Gemeinschaft zu haben, wie es innen aussieht. Und dann haben wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und diese Gemeinschaft, die lässt uns nun in diese Bewahrung kommen, dass wir zuerst Acht haben auf uns selbst und wenn wir das haben, Acht haben auf den Feind. Nicht allein auf den Feind Acht haben, dann überrumpeln wir uns, weil wir nicht Acht haben auf uns selbst. Das war bei Nehemia so. Er hatte Acht auf sich und dadurch konnte er Acht auf den Feind haben. Und weil er auf sich aufpasste, so gab ihm Gott Segen. Und weil er unter dem Segen stand, wie weil er auf sich aufpasste, dass er keinen Fehltritt tat, konnte Gott ihn gebrauchen, auf den Feind achten zu können. Das ist ein wunderbares Wechselspiel, das auch heute nach den Spielregeln gilt. Beachten wir diese Spielregeln nicht, dann werden wir gelegentlich vom Feind auf den Rücken geworfen. Wir merken es aber erst dann, wenn es knallt, und zwar unten am Boden. Aber der Jesus will nicht, dass es am Boden liegend zu irgendwelchen Niederlagen kommt, sondern der Herr will, dass wir stehen. So sagt Gottes Wort im Epheserbrief, so steht nun eure Lenden umgürtet. Dort wird uns der Gläubige als ein rechter Kriegsmann Christi Jesu gezeigt, und es wäre kein Kriegsmann, wenn er mit dem Rücken auf dem Boden liegt oder mit dem Gesicht im Dreck. Der Jesus will, wenn wir schon zum Kampf übergehen, dass wir dann wenigstens stehen auf unseren Füßen. Und was ist nun, wenn uns der Feind den Garaus machen will? Er will das Werk, das wir in aller Schwachheit tun. Er will, und so sagt Gottes Wort, dem widersteht standhaft im Glauben. 1. Petrus 5,9. Dem widersteht, hier steht das Wort stehen drin, nicht wie. Dem widerliegt, nein, dem widersteht. Wir haben wieder das Stehen in Christus. Nicht den wieder schlafet. Wir hatten vor Jahren, ich muss mir heute noch daran denken, das habe ich überhaupt nicht mehr vergessen können. Da war Bruder Johannes Schürer er war mit in der Bibelstunde. Und da hatten wir eine Bibelstelle und da heißt, dass wir nicht fluchen sollen. Und da war ein Bruder, der war noch nicht lange zum Glauben gekommen. Noch nicht lange. Und da sagte der, ja, also das wäre ihm noch nicht klar, wenn jemand ihn flucht, ob er dann nun kräftig wieder zurückfluchen sollte. Das war ihm noch nicht klar. Nun, das meint die Bibel nicht. Unser Kampf ist kein Kampf mit Dingen der Finsternis. Ein ungerechter Fluch, er wird nicht eintreffen, sagt Gottes Wort. Wenn man uns flucht, dann sollen wir solche Menschen segnen, damit sie in den Zustand kommen, näher zu Gott gebracht zu werden. Wir können nicht dafür nicht besser fluchen. Nein, nein, das dürfen wir nicht, hat ja die Bibel Gottes Wort gelehrt, dass wir nicht fluchen sollen. Wir sollen ihn aber widerstehen. Greift uns der Feind an, dann sollen wir widerstehen. Die ganze Kampfhandlung ist eigentlich eine Art des Widerstands für den Gläubigen. Es ist uns nicht geheißen, einen Angriff anzutreten gegen den Feind. Die Kinder Gottes haben solche Weisungen nicht. Die haben nur anzutreten zum Widerstandskampf, aber nicht zum Angriff in das feindliche Lager. Das gibt es nicht. Zwar aktiv, aber Widerstand. Nicht passiv. Nicht passiv zum Angriff gegen den Feind, sondern aktiv zum Widerstand. Dem widerstehen, das ist die Lehre des Neuen Testaments. Nun, diesem widersteht standhaft im Glauben. Der Pilger auf dem schmalen Weg, und wir müssen immer wieder von diesem Bild lernen, dass der Gläubige unterwegs ist, und zwar auf einem schmalen Weg. Nun sagt man immer wieder zu uns, ja, ihr seid ja so wenige. Ja, das sagt auch die Bibel. Wenige sind, die auf diesem Wege ins ewige Leben eingehen. Sind nur wenige. Ja, und die vielen, ja, die sind auf dem breiten Weg. Wo geht denn der hin? Ins ewige Verderben. Ja, also sind wir richtig. Dort, wo die große Masse ist, sagt die Bibel, das ist niemals Gott. Nein, nein, das ist das Verderben. Also sind wir von vornherein nur dann richtig, wenn wir auf dem schmalen Weg, wo die wenigen sind, jawohl, das ist die Lehre des Neuen Testaments, wenige sind, die auf den Weg gehen, der zum Leben führt. Und der Pilger auf diesem schmalen Weg, der richtet nun seinen Blick, wie damals Nehemia, nicht nach dem Tal, oh no, der hat gar nicht dran gedacht. Viermal hat der Sanballat seine Diener geschickt, um ihnen zu sagen, komm zum Tal, oh no, wir wollen uns mal anständig unterhalten über die Dinge. Dort im Tal, oh no, da lagen hinter den Bäumen Lanzen und Schwerter, wenn er gekommen wäre, hätten sie ihn erstochen. Wir haben keinen Auftrag allein und ohne Weisung Gottes ins Lager der Feinde zu gehen. Es heißt denn, dass Gott ihm, den Nehemia, den Auftrag gegeben hätte. Wir hatten aber gar keinen solchen Auftrag gegeben. Und Feinde Gottes können uns nie einen Auftrag geben. Von wem erhalten wir denn unsere Aufträge? Von unserem Herrn? Und sonst von niemand? Von niemand? Nein, von gar niemand. Und am allerwenigsten von solchen, die nicht wiedergeboren sind. Schon überhaupt gar nicht von solchen. Deshalb, Nehemia richtete seinen Blick zu seinem Gott. Da erstarrten seine Hände. Er hatte Verbindung zu diesem lebendigen Herrn. Oh, dass wir doch auch diese Verbindung hätten. Und der Pilger auf dem schmalen Pfad, der blickt auch nicht nach dem Tal, oh no. Dort, wo man sich mit Weltchristen unterhält. Nein, da schaut er nicht hin. Wo schaut er hin? Er schaut auf Jesus. Auf Jesus. Jawohl. Wir lesen das in Hebräer 12. Vers 1 bis 3. Da werden wir hingeführt. Da heißt es in Hebräer 12, ab Vers 1. Deshalb nun, lasst auch uns, jetzt sind wir angesprochen, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hinschauend, nicht nach UNO, nichts steht, nichts von UNO hier. Hinschauend auf Jesus. Wer ist denn das? Nun, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Darin haben wir unsere Rechtfertigung. Wer ist denn das? Nun, der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. In der Vers 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen vermattet. Durch Hinschauen auf Jesus werden wir bewahrt vor der Ermüdung. Das ist ganz wichtig. Dann heißt es, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Das Geheimnis der Kinder Gottes ist das Durchhalten. In jedem Wettlauf kommt es darauf an, dass einer durchhält. Das ist ganz klar. Wenn ich unterwegs abbaue, dann werde ich niemals mit einem Siegerkranz geehrt. Ist klar. Nun, wie können wir denn durchhalten? Indem wir hinschauen auf Jesus. Blicke ich in das Tal UNO, da wird mir schwarz vor Augen. Das mag zwar schöne und verheißungsvolle Worte an unsere Ohren gehen, aber die haben hinterher einen bitteren Nachgeschmack. Keine Gemeinschaft mit solchen, die nicht wiedergeboren sind. Heißt es für die Kinder Gottes, mit wem pflegen wir unsere Gemeinschaft? Die Gemeinschaft, die Gott uns gegeben hat. Und zwar ist zuerst unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Die Welt geht den Weg des Verderbnisses. Sie geht den Weg ohne uns, den Weg der Ermordung. Und wir blicken auf zu Jesus, den Anfänger, und er wird auch unseren Glauben vollenden, wenn wir nicht ablassen, auf unseren Herrn Jesus Christus zu schauen. Der Herr möchte Gnade geben, dass wir aus dem Belehrungsbild des Alten Testaments bei Nehemia die notwendigen Schlussfolgerungen für unseren Wandel erkennen, wie der Herr Jesus uns sehen will. Wie er uns sehen will, als solche, die aufschauen zu ihm. Wenn er, der zur Rechten der Majestät sitzt, uns erkennt und sieht, will er sehen, dass unsere Blicke aufwärts gerichtet sind zu ihm. Der Herr möchte das in großer Gnade schenken. Dieser Nehemia hatte Sieg, weil er sich nicht überreden ließ. Viermal, das fünfte Mal mit einem neuen Vorschlag. Aber auch dem ging er nicht ein. Lassen wir uns nicht überreden von solchen Menschen, die überredende Künste verfügen, die da gut reden können, außerhalb der Beziehungen unseres Herrn Jesus Christus. Und dass wir wirklich unsere Blicke aufwärts richten, weil er uns darin die Gemeinschaft gibt, im Hinschauen auf Jesus. Das Geheimnis der Kinder Gottes ist dranbleiben. An unserem Herrn. Das ist die Bewahrung. Und darin haben wir unsere Führung. Wir, jawohl, wir heute. Wie einstmals Nehemias, der auch die große Freude erfahren und erleben konnte, dass dann die Mauer und später dann der Tempel wieder aufgebaut war. Und wir sollen Bauende sein Bauende in der Gemeinde Jesu. Aufbauende, nicht Niederreißende, wie es jene tun, die sich im Tale Ono zu Hause fühlen. Wir sollten dort gefunden werden, wo unseresgleichen ist. Und wenn wir an Jesus glauben, dann ganz, nur keine halben Sachen gemacht. Der Jesus ist ein Belohner jeder Treue. Amen. Wollen wir still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns solche Vorbilder wie Nehemia gegeben hast. Diesen Mann Gottes, der Einladungen über Einladungen empfing und der alles abgesagt hat, weil er seinen Blick auf dich warf, zum lebendigen Gott, worin er auch seine Arme stärkte, worin er Mut empfing, worin er Zuspruch erhielt von dir, dem lebendigen Gott. Und Herr Jesus, wir freuen uns, dass wir dich zum Herrn haben. Oh, dass wir dich doch tiefer und tiefer in all den Absichten deiner Liebe mit uns. Dass es einfach darum geht, ganze Hingabe an dich. Und Herr Jesus, auch wir möchten nichts anderes mehr sehen als Jesus allein, dich. Der du der Führer bist und du hast uns den Glauben gegeben. Du hast ihn begonnen und du wirst ihn vollenden. Auch an uns. Wenn wir laufen in dieser Rennbahn des Glaubens, hinschauend auf Jesus. Oh, Jesus, hab herzlich Dank, dass du uns dieses Bild der Warnung von Nehemia gezeigt hast, dass du willst, dass wir Gemeinschaft pflegen mit solchen, die ewiges Leben haben. Vergib du uns, wo wir auch noch andere Dinge in unserem Herzen haben. Dann haben wir nicht ungeteilte Herzen zum Herrn. Herr Jesus, wir möchten auch ein solches Herz haben, das ungeteilt auf dich gerichtet ist, damit du uns gebrauchen kannst für den Aufbau in deiner Gemeinde. Herr Jesus, hab herzlich Dank, dass du uns gebrauchen willst, dass du uns dazu bestimmt hast. Nun möchten wir vortreten, zwar nicht geräuschvoll, sondern in aller Stille und den Kampf im Gebet, im Kämmerlein aufnehmen, durch viel Gebet, das Werk, das du uns geheißen hast, auszuführen, dass Menschen errettet werden. Wir preisen dich und rühmen deinen Namen und beten dich an, Herr unser Gott. Segne uns, die wir hier zusammen sind. Segne dein ganzes Gottesvolk weltweit. Segne du alle, Herr, die in Not sind, und sei du ihnen nahe. Amen.